Die Tage werden kürzer, das Licht wird schwächer und bei vielen Menschen sinkt die Stimmung. Müdigkeit, Antriebslosigkeit, emotionale Erschöpfung. Der Herbst schlägt nicht nur aufs Wetter, sondern auch aufs Gemüt. Doch wo endet der ganz normale Herbstblues und wo beginnt eine ernstzunehmende psychische Belastung? In dieser Folge von Kernig und Gesund sprechen wir über mentale Erschöpfung, typische Symptome, wissenschaftlich fundierte Hilfen und warum es gerade jetzt wichtig ist, gut auf sich zu achten. Kernig und gesund, der Gesundheitspodcast, präsentiert von Apodiscounter, die Apotheke für alle. Willkommen bei Kernig und Gesund, ich bin Mario de Richard und heute geht es um ein Thema, das viele beschäftigt, aber oft unterschätzt wird, mentale Erschöpfung im Herbst. Wenn die Stimmung mit dem Sonnenlicht schwindet, spricht man oft vom sogenannten Herbstblues. Doch wie harmlos ist der wirklich und was können wir tun, um nicht in ein seelisches Tief zu rutschen? Darüber spreche ich heute mit Verena Düttmann. Sie ist psychologische Psychotherapeutin, arbeitet für die Online-Therapie-Plattform Hello Better, wirkt dort an der inhaltlichen Entwicklung der digitalen Gesundheitskurse mit und ist das Gesicht des YouTube-Formats Auf der Couch mit. Schön, dass Sie heute bei Kernig und Gesund dabei sind. Frau Düttmann.
Ja, hallo. Ich freue mich, hier zu sein. Danke für die Einladung.
Wenn die Blätter fallen und die Sonne sich rar macht, merken Sie dann auch bei sich, bei der Arbeit, dass mehr Menschen unter Stimmungstiefs leiden?
Ja, absolut. Ich würde sagen, gerade so im Herbst, wenn die Tage dunkler werden und kürzer werden, dann berichten viele Menschen von Stimmungstiefs. Das heißt, man fühlt sich irgendwie weniger motiviert, ist antriebsloser und müder. Und wir gehen sogar davon aus, dass in Deutschland ungefähr jeder vierte Mensch von so einem Herbstblues oder Stimmungstief betroffen ist.
Das ist eine ganze Menge. Ja, das aber ist eine ganze Menge. Wenn man so ein bisschen in sich reinhorcht, das mache ich jetzt einfach mal in dem Augenblick, ne? Es ist ja wirklich so. Draußen wird es dunkler, es wird kälter, es wird nass und irgendwie hat man immer so eine Depri-Stimmung.
Ja, genau. Ich glaube, das kennen viele von sich selbst. Und das ist auch im Endeffekt erstmal völlig normal. Also ich sage mal, ein Stimmungstief, gerade ne, wenn die Tage dunkler werden, grauer werden, dass ich dann in so eine Verstimmung, in so ein Stimmungstief komme, das ist auch völlig normal, solange das erstmal nur ein paar Tage anhält.
Woran erkennt man denn, Frau Düttmann, dass es nicht nur ein kleines Tief ist, sondern tatsächlich eine beginnende mentale Erschöpfung?
Also wie gesagt, ich glaube, so ein Stimmungstief kennt jeder. Ja, es gibt Tage, an denen ich mich einfach mal schlapp fühle, niedergeschlagen bin, vielleicht ein bisschen müder bin. Das ist völlig normal, wie gesagt, und geht eigentlich nach ein paar Tagen wieder vorbei. Bei einer mentalen Erschöpfung oder die mentale Erschöpfung geht einen Schritt weiter. Die Energie fehlt immer mal wieder, selbst nach Pausen. Und ich bin schneller gereizt, ich bin schneller überfordert, aber es gibt eben auch so gute Momente dazwischen. Und mental erschöpft zu sein, ist auf jeden Fall, würde ich sagen, ein wichtiges Warnsignal. Man kann runterzuschalten und auf sich aufzupassen, bevor sich das vielleicht auch in eine richtige Depression entwickeln kann.
Was ist denn der Unterschied zwischen einem, ja, ich sag mal, klassischen Herbstblues und einer saisonalen Depression?
Herbstblues ist eine normale vorübergehende Verstimmung. So, ich habe weniger Energie, komme schwerer aus dem Bett, aber der Alltag läuft noch. Wie der Herbstblues auch, ist auch die saisonale Depression oder wir würden jetzt in der Psychotherapie von der saisonalen affektiven Störung sprechen, klar an Jahreszeiten gebunden. Und je nachdem, in welcher Jahreszeit das auftritt, entweder von einer Winterdepression oder auch von einer Sommerdepression, auch das ist möglich. Und der entscheidende Unterschied, bei der saisonalen Depression treten mindestens 3 depressive Episoden innerhalb einer Jahreszeit auf, also innerhalb von 3 Monaten, die dann in der darauffolgenden Jahreszeit wieder abklingen, bei einer Winterdepression klassischerweise im Frühjahr. Und dieses Muster wiederholt sich mindestens 3 Jahre hintereinander. Und ein weiterer Unterschied ist, die Symptome sind wesentlich stärker ausgeprägt und halten pro Episode, also pro depressive Episode, länger an, mindestens 2 Wochen. Und die schränken den Alltag tatsächlich spürbar ein. Das heißt, Herbstblues meist harmlos, vorübergehend, saisonale Depression ist eine Erkrankung mit stärkeren und länger anhaltenden Symptomen. Übrigens 2-4% der Bevölkerung leiden unter einer saisonalen affektiven Störung, wesentlich häufiger unter einer Winterdepression als unter einer Sommerdepression.
Und welchen Symptomen sprechen wir da? Also was ist da typisch und ab wann sollte man sich professionelle Hilfe holen?
Also im Grunde ähneln die Symptome von einer saisonalen Depression denen einer, ich sag mal, klassischen Depression. Also wir haben Niedergeschlagenheit, Verlust von Interesse, Antriebslosigkeit. Und wenn wir jetzt mal bei einer Winterdepression bleiben, dann kommt dazu häufig noch so ein erhöhtes Schlafbedürfnis dazu, ein gesteigerter Appetit, vor allen Dingen auf Kohlenhydrate und auch häufig damit verbundene Gewichtszunahme. Und das Entscheidende ist, wie gesagt, die Symptome treten, wie schon gesagt, im Herbst, Winter auf und bessern sich dann meist im Frühjahr wieder. Jetzt könnte man ja meinen, okay, ich halte das einfach durch, im Frühjahr wird es ja wieder besser und für manche mag das auch funktionieren, aber das birgt auch aus psychotherapeutischer Sicht definitiv Risiken, weil die saisonale Depression ist mehr als, na, mir geht es jetzt mal gerade nicht gut und das halte ich mal irgendwie durch und dann wird es schon wieder besser. Und wer das aussitzt, der läuft Gefahr, dass sich die Symptome wirklich verschlimmern oder sich auch die depressive Phase verlängert. Und warum warten, wenn es wirksame Hilfe gibt? Und das kann zum Beispiel eben der Gang zu einer Hausarztpraxis sein, Psychotherapie, können aber auch digitale Gesundheitsanwendungen sein, die mir einfach helfen, aus dieser Symptomatik, aus diesem Beschwerdebild wieder rauszukommen. Und Studien zeigen, je früher ich mir Unterstützung suche, desto höher die Chance auch auf eine schnelle Besserung und darauf, dass ich gut durch die dunkle Jahreszeit komme.
Und Herbstblues ist eben tatsächlich auch, deswegen heißt es so, vor allen Dingen dann, wenn es draußen dunkler wird und wenn man dann aber auch in den anderen Jahreszeiten ein Problem hat mit der psychischen Stimmung, dann sollte man auf jeden Fall einen Psychotherapeuten aufsuchen.
Wenn es anhält, das ist, glaube ich, so eins der wichtigsten Dinge, auf die man achten soll, wenn es eben nicht mehr diese guten Momente dazwischen geht. Wenn ich merke, okay, selbst Ruhepausen und so weiter helfen mir nicht mehr, zur Energie zu kommen. Es hält an, ich bin dauernd niedergeschlagen. Ich verliere so das Interesse an Dingen, die mir normalerweise Freude machen. Ich fühle mich niedergeschlagen und das länger als 2 Wochen an den meisten Tagen. Dann würde ich sagen, spätestens dann lohnt es sich auf jeden Fall, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Das wollte ich gerade fragen. Wie definiert man, wenn es anhält? Jetzt sagen Sie 2 Wochen, das ist ja doch eine sehr kurze Zeitspanne. Also ich kenne es von mir, dass ich manchmal auch einen Monat schlechte Laune habe.
Ich glaube, es geht vor allen Dingen um die Zeit dazwischen. Also wenn ich jetzt gerade natürlich merke, okay, mir geht es immer mal wieder schlecht, aber ich komme da irgendwie auch ganz gut raus, dann würde ich sagen, wie gesagt, ist ein Warnsignal. Mal drauf gucken, auf sich aufpassen, in sich reinhorchen. Aber von der Depression würden wir wirklich sprechen, wenn es, wie gesagt, an der größten Anzahl der Tage über mindestens 2 Wochen anhält und dann eben diese ganzen Symptome auftreten, über die ich gerade gesprochen habe. Also Niedergeschlagenheit, Antriebslosigkeit, ich verliere das Interesse an Dingen. Das sind so die 3 Kernsymptome von der Depression. Dazu kommen dann noch verschiedene Symptome, aber wir sagen mindestens 2 Wochen an der Mehrheit der Tage.
Also auch wenn man keine Freude mehr hat an Hobbys, wenn man Freunde vernachlässigt.
Genau, ja, das wären eins der Kernsymptome.
Wie könnte man denn diese psychischen Tiefs im Herbst, oder wie könnte man denen vorbeugen?
Also am wichtigsten ist es, den Alltag ganz bewusst zu gestalten. Also viel Tageslicht, regelmäßige Bewegungen, feste Routinen können auch helfen, auch soziale Kontakte, also mich mit FreundInnen zu treffen, mit der Familie, gesunde Ernährung, kleine Ruhemomente, das kann alles so die Stimmung stabilisieren. Und ich weiß, das haben wir jetzt irgendwie alle schon 10.000 Mal gehört und das klingt vielleicht so ein bisschen platt, naja, Bewegung und Licht und gesunde Ernährung und so weiter, aber wir haben das vor allen Dingen auch schon 10.000 Mal gehört, weil es auch einfach hilfreiche Strategien sind. Und vor allen Dingen, wenn ich weiß, ich neige zum Herbstblues, also wenn ich weiß, Herbst, Winter sind für mich irgendwie schwierige Jahreszeiten, dann kann ich, wenn ich auf diese Punkte achte, schon mal ganz gut vorbeugen. Und ich finde auch ganz spannend, mal einen Blick auf die Menschen zu werfen, die den Herbst und Winter ganz schön finden. Also die gibt es ja auch. Und einfach zu gucken, was finden die am Herbst und Winter schön? Also ist es die Gemütlichkeit? Ist es dieses, okay, ich habe nicht die Fear of Missing Out, also dass ich draußen irgendwas verpasse, wenn ich drin bleibe? Es ist auch eine Zeit der Entschleunigung. Und wenn ich mal meinen Blick auf diese Dinge fokussiere und vielleicht die Dinge anders sehe, den Herbst, Winter anders sehe, dann kann das auch, ich sag mal, meine Stimmung stabilisieren und sowas mit meiner eigenen inneren Haltung machen. Und das ist, denke ich, die gute Nachricht. Ich kann aktiv was tun, um so einem Herbstblues vorzubeugen.
Jetzt haben Sie das Licht angesprochen, was ja sehr wichtig ist dafür. Mhm. Wie machen das aber die Menschen, die morgens losfahren zur Arbeit? Es ist dunkel draußen und kommen abends nach Hause, es ist dunkel draußen. Ist es da vielleicht sinnvoll, sich so eine Art Tageslichtlampe zu besorgen oder mal ins Solarium zu gehen? Was würden Sie da empfehlen?
Also das Licht hat auf jeden Fall eine ganz, ganz zentrale Bedeutung, auch für Herbstblues, weil wenn mir das Licht fehlt, dann wird mehr Melatonin produziert, ich bin müder, weniger Serotonin produziert, was ja so ein bisschen unser Glückshormon ist. Und eine Lichttherapie oder eine Lichtlampe kann definitiv helfen, wird auch eingesetzt in der Therapie, also in der Behandlung beispielsweise von Schlafstörungen und Depressionen. Bei der Lichttherapie oder bei so einer Tageslichtlampe wird meine Netzhaut, also meine Augen, mit einer bestimmten Stärke bestrahlt. Das sind mindestens 10.000 Lux, um wirklich eine gute therapeutische Wirkung zu haben. Und meinem Körper wird quasi vorgegaukelt, es ist Tag, es ist Licht da. Das heißt, Melatonin wird weniger produziert bzw. abgebaut und das kann, ja, dadurch kann ich mich ein bisschen wacher fühlen und auch die Stimmung steigern. Und sowas kann ich schon zu Hause machen. Es gibt Tageslichtlampen von Hausgebrauch. Wirklich darauf achten, dass es so eine Tageslichtlampe ist. Eine reine Glühbirne, die reicht nicht, die hat so wenig Lux. Und dann kann ich das tatsächlich auch wahnsinnig gut in meinen Alltag einbauen. Also wenn ich so eine kleine Tageslichtlampe habe, dann kann ich die beispielsweise beim Frühstück dazustellen oder wenn ich arbeite und das gibt mir schon so diese Portion Licht. Und trotzdem auch nicht zu unterschätzen, auch rauszugehen. Expertinnen sagen so ungefähr eine halbe Stunde Tageslicht pro Tag. Wahrscheinlich, wenn es draußen sehr wolkenverhangen ist, gerne ein bisschen länger. Aber das kann definitiv auch schon helfen, gegen den Herbstblues vorzubeugen.
Wenn man das beruflich einrichten kann, ist ja auch mal ganz wichtig, ne? Weil viele sitzen im Büro und hängen da dann bis abends fest. Wie ist es mit der Bewegung? Gibt es da eine Sportart, die Sie empfehlen würden? Weil das ist ja auch so, wenn man jetzt gerne joggt, dann wäre das ja auch im Dunkeln. Oder ist die Bewegung dann völlig egal, ob bei Tageslicht oder im Dunkeln?
Ist erstmal egal, ob beim Tageslicht oder im Dunkeln. Wenn ich das natürlich kombinieren kann und dann 2 Fliegen mit einer Klatsche erwische, dann ist natürlich irgendwie ganz gut. Aber Bewegung an sich ist erstmal total hilfreich. Bewegung hilft mir, Stress abzubauen. Ist also wirklich auch zum Beispiel auch in der Behandlung von der Depression. Nicht umsonst machen wir einen Aktivitätenaufbau. Also wirklich sich auch zu bewegen. Und ich würde auch sagen, naja, wenn es draußen kalt und nass ist, dann will ich vielleicht nicht unbedingt nach draußen gehen, aber dann kann ich ich ja auch vielleicht irgendwie Online-Videos machen und Sport machen. Aber mich da zu bewegen, das ist wirklich neben dem Licht eins so der Hauptfaktoren, die ich umsetzen kann, die ich tun kann, um dem Ganzen vorzubeugen und eben auch entgegenzuwirken.
Nur ist es so, wenn man sich Hilfe suchen möchte, gerade bei diesen schwierigen Themen, dann ist es so, dass man oftmals sehr lange warten muss auf einen Termin in der Psychotherapie. Wie hilfreich sind denn digitale Angebote wie die Kurse von Hello Better und für wen eignen die sich besonders? Denn es ist ja im Prinzip eine psychologische Beratung online.
Also es gibt ja mittlerweile eine große Palette digitaler Angebote, gerade im Bereich der psychischen Gesundheit. Problem ist, sie sind nicht alle hilfreich und wirksam. Und worauf Nutzerinnen wirklich achten können, es gibt inzwischen Online-Therapieprogramme, die von Ärztinnen und Psychotherapeutinnen auf Rezept verschrieben werden können und deswegen werden die Kosten von der Krankenkasse erstattet. Und das sind sogenannte digitale Gesundheitsanwendungen, kurz DiGA. Das sind Medizinprodukte, die vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte zertifiziert sind, vom BfArM und unter anderem auf Sicherheit und vor allen Dingen Wirksamkeit getestet worden sind. Und dazu gehören auch die Therapieprogramme von Hello Better. Und jetzt als Beispiel, wenn wir jetzt gerade über Herbstblues, Stimmungstief und so weiter sprechen, beispielsweise gibt es ein Programm, Hello Better Stress Burnout. Das kann zum Beispiel bei anhaltender Erschöpfung und Stimmungstief helfen, das Stresslevel nachhaltig zu senken und auch einen Ausgleich zu bekommen. Und dazu bekommen Teilnehmende auf der einen Seite wirksame Strategien aus der kognitiven Verhaltenstherapie, also die ich wirklich angeleitet innerhalb des Programms selber umsetzen kann. Und auf der anderen Seite, und das ist so besonders bei Hello Better, werden die Teilnehmenden von PsychologInnen aus unserem Team begleitet per Nachrichtenfunktion. Also ich bekomme auch da nochmal zusätzlich, auch im Sinne der Patientensicherheit, nochmal eine Unterstützung. Und was die Eignung betrifft, ob jetzt ein solches Programm passt oder nicht, das wird vor allen Dingen bei der Ausstellung des Rezepts geprüft, also von ärztlicher oder psychotherapeutischer Seite. Vor allen Dingen liegen bei mir zum Beispiel entsprechende Diagnosen vor, um diese DiGA nutzen zu können. Und insgesamt würde ich aber sagen, sind DiGA wirklich für eine breite Zielgruppe geeignet und machen es viel leichter, auch frühzeitig Unterstützung zu bekommen.
Also ist im Prinzip ja auch ein niedrigschwelliger Zugang dann. Ne? Also viele Menschen scheuen ja den Gang zur Therapie aus Zeitgründen oder wegen der Stigmatisierung. Und wenn es dann digital ist, kann ich mir vorstellen, dass man da schon eher mal diesen einen Schritt, den Sprung über den Schatten wagen kann.
Also der große Vorteil von digitalen Programmen ist ja, dass sie sich flexibel in den Alltag integrieren lassen, ortsunabhängig sind und jetzt gerade im Falle von DiGA ein maximales Maß an Datenschutz bieten. Sie sind also wirklich niedrigschwellig und gerade, wir haben darüber gesprochen, ne, wenn ich jetzt Sorge habe vor Stigmatisierung, erleichtert das natürlich ungemein den Zugang zu psychologischer Hilfe, wenn ich weiß, meine Daten sind geschützt, das Ganze ist auch anonym. Und darüber hinaus, wenn wir jetzt mal bei dem Thema DiGA bleiben, können die eben auf Rezept verschrieben werden und die Kosten werden von den Krankenkassen übernommen. Das heißt, so bekommen Menschen wirklich schnell und unkompliziert Hilfe und Zugang zu wirksamer Unterstützung, jetzt ohne lange Wartezeiten oder sonstige Hürden, was gerade, wenn wir jetzt so an denken, was die Versorgung an Psychotherapeutinnen betrifft, ist natürlich auch häufig so ein bisschen diese Hürde, da überhaupt erst einen Psychotherapieplatz zu bekommen, ja, aber auch vielleicht auch erstmal dahin zu kommen, wenn ich jetzt beispielsweise auf dem Land lebe. Und deswegen würde ich sagen, ist das für viele wirklich eine gute, niedrigschwellige Möglichkeit, aktiv etwas für die eigene psychische Gesundheit zu tun.
Der Vorteil bei Ihnen, bei Hello Better, ist ja, dass Sie auch eine enorme Anzahl an Psychologen haben, ne?
Genau, ja. Wir haben ein großes Team an PsychologInnen, auch PsychotherapeutInnen, die mit an den Inhalten der Therapieprogramme gearbeitet haben. Wir haben einen großen eigenen Forschungsbereich, Research-Bereich und das ist auch so in unserer DNA, sage ich jetzt mal, drin. Nicht nur, weil wir es müssen, um als DiGA zertifiziert zu werden, sondern weil uns das auch ein persönliches Anliegen ist, das Ganze evidenzbasiert zu machen und wirklich nachweislich wirksam zu sein.
Dann an der Stelle erstmal vielen Dank und nach einer ganz kurzen Unterbrechung geht es genau an dieser Stelle weiter. Werbung. Gesund leben und dabei sparen? Mit apodiscounter.de geht das. Als Online-Apotheke bietet apodiscounter.de eine riesige Auswahl an Medikamenten und Gesundheitsprodukten, bis zu 60% günstiger und bequem nach Hause geliefert. Für Fragen rund um Ihre Medikamente steht Ihnen zudem eine kostenlose pharmazeutische Beratung zur Seite. Auch Ihre E-Rezepte können Sie im Handumdrehen online mit der apodiscounter-App einlösen. Und das Beste, mit dem Gutscheincode PODCAST5 zusammengeschrieben, sichern Sie sich 5 € Rabatt auf Ihre nächste Bestellung im Shop auf www.apodiscounter.de. Nutzen Sie die Apodiscounter-App, können Sie mit dem Gutscheincode PODCAST7 sogar 7 € sparen. Einfach auf apodiscounter.de oder in der Apodiscounter-App shoppen, den Code im Bestellprozess eingeben und sparen. Mehr erfahren Sie in den Shownotes. Weiter geht's mit Verena Düttmann von Hello Better. Wir sprechen heute hier über den Herbstblues. Welche Strategien helfen denn im Alltag gegen die mentale Erschöpfung, gerade wenn es draußen grau wird?
Also wir haben ja schon über verschiedene Faktoren gesprochen. Wir haben das Licht schon erwähnt, wir haben Bewegung erwähnt. Und das sind auch nicht nur Faktoren, die ursächlich an dem Herbstblues oder auch an der Winterdepression mitwirken können, sondern auch Faktoren, die mir helfen können, wieder rauszukommen oder etwas dagegen zu tun. Und wenn wir uns jetzt beispielsweise das Licht anschauen, wir haben ja über die Lichttherapie auch schon gesprochen, wirklich zu versuchen, so viel Tageslicht wie möglich abzugreifen. Sei es durch eine Tageslichtlampe, über die wir schon gesprochen haben, oder einen Spaziergang in der Mittagspause und so weiter. Das braucht unser Körper einfach, um seinen natürlichen Schlaf-Wach-Rhythmus zu regulieren. Bewegung haben wir auch schon drüber gesprochen. Wie gesagt, muss kein Marathon sein. Schon ein Spaziergang in der Mittagspause kann helfen. Ansonsten, was auch immer hilfreich ist, ist so einen guten Tagesablauf für sich zu finden. Also unabhängig davon, ob es jetzt draußen hell oder dunkel ist. Das heißt, feste Zeiten für sich zu finden, fürs Schlafen gehen, fürs Essen oder auch kleine Routinen für sich zu finden. Beispielsweise der Spaziergang in der Mittagspause. Und das gibt nicht nur dem Tag Struktur, sondern auch mir Orientierung. Und darüber hinaus gibt es noch viele weitere Strategien. Also gerade was so Ernährung betrifft oder Schlaf betrifft, da kann ich einiges machen. Aber ich würde sagen, so diese drei Punkte, Licht, Bewegung, Tagesablauf, das ist schon eine gute, solide Basis. Und wenn ich darauf achte, dann ist das schon ein guter Weg, um einfach gut durch diese dunkle Jahreszeit zu kommen. Und wenn man wirklich merkt, okay, es hält an, ich komme da nicht selber wieder raus, spätestens dann professionelle Hilfe zu suchen, würde ich empfehlen, kann in der Psychotherapie sein. Für viele ist häufig die erste Anlaufstelle, aber die Hausarztpraxis, um eben auch nur gemeinsam vielleicht nach Ursachen zu schauen.
Kann es sein, dass auch Probleme verstärkt werden durch die dunkle Jahreszeit? Also wenn man eh schon Probleme hat, weil eben zum Beispiel an den Haaren herbeigezogen der Chef vielleicht ein Tyrann ist und man deswegen schon ständig psychische Probleme hat, dass sich dann die dunkle Jahreszeit da noch mehr aufs Gemüt schlägt?
Ja, das macht durchaus Sinn. Wenn wir uns mal anschauen, wie so eine Depression entstehen kann, dann nehmen wir so als ein Erklärungsmodell die sogenannte Abwärtsspirale der Depression. Und wie der Name schon sagt, ist das so die Idee dahinter, dass sich eine Depression nicht plötzlich von heute auf morgen entwickelt, sondern tatsächlich so in einer Spirale. Also wenn ich jetzt zum Beispiel schon Stress habe, zum Beispiel auf dem Arbeitsplatz, so, und dann kommt noch die dunkle Jahreszeit mit dazu, ich bekomme weniger Licht, ich ziehe mich vielleicht immer mehr zurück, fange vielleicht auch an, dann schon entsprechend die Dinge auch vielleicht ein bisschen durch eine graue Brille zu sehen und dass sich das eben auf die Stimmung äußert, bin dann vielleicht auch nicht mehr stressresistenter, das heißt, der Stress auf der Arbeit macht auch mehr mit mir. Man hört schon so in der Erzählung, ne, man geht schon so langsam in so eine Abwärtsspirale. Das heißt, Stressfaktoren vorab schon zu haben, können auf jeden Fall ein Risikofaktor dafür sein, dass ich dann eben auch leichter beeinflussbar bin durch das Licht, durch die Jahreszeit.
Wir haben über Licht gesprochen, wir sprachen über Bewegung. Wie ist es mit der Ernährung? Wie ist es mit dem Schlaf? Wie ist es mit sozialen Kontakten? Wie wichtig sind die für die psychische Stabilität?
Die spielen auch eine Rolle. Also wir haben jetzt über verschiedene Faktoren ja schon gesprochen, was ja schon irgendwie ersichtlich wird. Es ist nicht die eine Strategie, die ich machen kann, die mir vielleicht auch helfen kann, aber häufig ist es so ein Zusammenspiel von verschiedenen Sachen. Das heißt, ich habe verschiedene Möglichkeiten, an denen ich ansetzen kann. Das ist eben schon die gute Möglichkeit, wenn ich merke, Bewegung ist jetzt vielleicht nicht unbedingt so meins, dann gibt es da auch noch viel mehr und geht so ein bisschen darum auch zu gucken, was funktioniert für mich. Und Schlaf, soziale Kontakte, Ernährung kann auch alles eine große Rolle spielen. Das ist so wie so ein Fundament für die psychische Gesundheit. Das gibt Stabilität, das hilft mir auch beim Stressabbau. Und gerade wenn wir uns jetzt mal ein Beispiel rausnehmen, was so Ernährung betrifft und nochmal auf den Herbstblues auch zu sprechen kommen, dann kann es da beispielsweise helfen, auf Lebensmittel zu setzen, die Serotoninproduktion unterstützen. Ich habe ja eben schon gesagt, Herbst, Winter, mehr Melatonin, weniger Serotonin. Ich kann Serotonin nicht direkt über die Nahrung aufnehmen, aber ich kann gucken.
Tryptophan wahrscheinlich,
Tryptophan,
oder?
Tryptophan, genau, richtig. Ja. Und das ist deswegen vor allen Dingen auf proteinhaltige Nahrungsmittel achten. Sie kennen sich aus, sehr gut. Tryptophan ist eine, oder die Aminosäure Tryptophan ist ein Baustein von Proteinen. Wenn Tryptophan ins Gehirn gelangt, dann wird es dort in körpereigenes Serotonin umgewandelt. Und das kann dann eben auch die Stimmung stabilisieren oder meine Stimmung verbessern. Und da eben auf Proteinernährung zum Beispiel zu achten, Käse, Eier, Fisch, Fleisch, Nüsse, Hülsenfrüchte, damit kann ich schon gut unterstützen.
Ich habe gehört, besonders gut soll Emmentaler geeignet sein.
Oh, das merke ich mir mal.
Mit sehr viel Tryptophan. Und ich habe auch gehört, es ist so, es kommt immer darauf an, zu welcher Uhrzeit man Tryptophan zu sich nimmt. Es ist morgens, wird Serotonin gebildet und es ist eben abends kurz vorm Schlafengehen, dann wird Melatonin gebildet.
Und auch wie man es kombiniert. Also man kann es zum Beispiel zusätzlich unterstützen, wenn man auf Kohlenhydrate achtet, weil das Insulin, was durch die Kohlenhydrate produziert wird, das transportiert das Tryptophan ins Gehirn. Also es ist noch quasi eine zusätzliche Unterstützung, um dem Tryptophan so ein bisschen den Weg zu erleichtern.
Und gibt es sogar als Nahrungsergänzungsmittel mittlerweile. Man kann es auch als Pilchen nehmen, aber eben da, wie Sie schon sagten, darauf achten, so ein bisschen mit Kohlenhydrat und dann am Morgen gleich nehmen und im besten Fall gleich mal 30 Minuten raus, dann hat man da das beste Ergebnis.
Und da, ich glaube, auch nochmal ein wichtiger Hinweis, das natürlich auch ärztlich trotzdem vorher abzuklären. Also um auch gesundheitliche oder körperliche Ursachen auszuschließen. Also wir sprechen jetzt über Herbst-Winterblues, über Licht und so weiter, verschiedene Ursachen, aber dahinter kann natürlich auch zum Beispiel ein Mangel dahinter stecken. Und da das einfach vorher ärztlich abzuklären, körperliche Ursachen auszuschließen und vielleicht zu gucken, wie kann ich mit der Ernährung unterstützen. Das macht auf jeden Fall Sinn.
Und ich weiß das deshalb, Frau Düttmann, weil ich glaube, das war Folge 97 gewesen. Da sprachen wir über Nahrungsergänzungsmittel. Kann man also gerne mal nachhören bei Kernig und Gesund. Wie spricht man denn offen mit anderen über seine Erschöpfung, ohne sich vielleicht schwach oder schuldig zu fühlen?
Ja, das ist eine wichtige Frage. Und erstmal vielleicht so vorab, es ist auch normal, Ängste davor zu haben oder sich schwach oder schuldig zu fühlen, wenn ich mich erschöpft fühle. Häufig ist das auch eine Konfrontation mit dem eigenen Anspruch, den man vielleicht auch an sich hat. Nicht mehr so leistungsfähig zu sein, sich auch tatsächlich ja schwach zu fühlen. Also Charakter der Erschöpfung ist, dass ich mich schwach fühle. Und dann kann es im ersten Schritt tatsächlich helfen, erstmal so ein bisschen an die eigenen inneren Haltung zu arbeiten. Klingt so ein bisschen nach Arbeit, aber sich bewusst zu machen, Erschöpfung ist kein Versagen, sondern das ist ein natürliches Signal des Körpers. Genau wie Hunger oder wie Durst. Ein Signal dafür, einen Gang runterzuschalten, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Und da einen wohlwollenden Umgang auch mit sich selbst zu lernen, das ist wichtig für die eigene innere Haltung. Dann kann es auch helfen, so die richtige Person, den richtigen Moment zu finden. Das kann auch einen großen Unterschied zu einem eigenen Erleben machen. Das heißt, Gespräche mit vertrauten Personen in einem vertrauten Umfeld, das kann entlasten und dass vielleicht so diese belastenden Gefühle, die ich dabei habe, ein bisschen in den Hintergrund treten, weil ich eben mich in einem vertrauten Umfeld befinde. Dann würde ich auch immer empfehlen, konkrete Aussagen zu machen, statt vage Aussagen zu machen. Das kann auf der einen Seite nicht nur helfen, verstanden zu werden, sondern mir auch ein Gefühl von Sicherheit geben. Also wenn ich weiß, was ich sagen möchte, nun ist das manchmal eben nicht immer so klar, darüber haben wir auch gesprochen. Manchmal weiß ich gar nicht die Ursache dessen und das ist auch okay. Und wahrscheinlich wird auch ein Gefühl von Schwäche und Schuldgefühle bleiben, weil es eben auch Bestandteil der Erschöpfung ist. Und ich glaube, was auch helfen kann, reinzugehen, ist, sich bewusst zu machen, dass Menschen unterschiedlich auf solche Themen und Gespräche reagieren können. Das heißt, selbst wenn ich das so ganz, ich sag mal, nach dem Lehrbuch mache und alles richtig mache und ich Botschaften sende und genau weiß, was ich sagen möchte und ganz bewusst mir darüber bin, woran das alles liegt und so weiter, kann es trotzdem sein, dass man gegenüber mich nicht versteht und mir vielleicht sogar auch Schuldgefühle macht. Und ich glaube, dass sich vorab bewusst zu machen, kann mir helfen, in so einem Moment nicht davon so überrascht zu werden. Jeder geht eben anders mit solchen Themen um.
Der Schatten kann manchmal sehr lang sein, um da drüber zu springen, dann tatsächlich sich zu überwinden, mit jemand drüber zu sprechen, eben auch mit der richtigen Person. Wahrscheinlich am besten mit dem Partner, mit der Partnerin ist erstmal ein guter Weg, kann ich mir vorstellen, als vielleicht mit dem Arbeitskollegen, weil da ist ja manchmal auch das Getuschel groß und da ist die Hemmschwelle auch groß.
Ja, ich glaube, da, wo ich mich wohlfühle und es kann ja auch erstmal vielleicht sogar hilfreich sein, mit einem vertrauten Kollegen oder mit einer Kollegin zu sprechen, weil vielleicht eher die Sorge zu enttäuschen zu Hause auch größer ist, weil ich vielleicht Sorge habe, meine Liebsten zu belasten, wenn ich denen sage, Mensch, mir geht's nicht gut. Also da wirklich zu gucken, wo fühle ich mich gut, welche Entscheidung fühle ich mich ruhiger, kann im Endeffekt ganz offen sein, was dabei rauskommt, in welcher Person ich in dem Moment drüber sprechen müsste. Da gibt's kein richtig oder falsch.
Was raten Sie Menschen, die eher dazu tendieren, die sagen, ich fress das in mich rein, ich mache das mit mir selbst aus?
Naja, ist auch im ersten Moment erstmal okay. Natürlich, ich als Psychotherapeutin möchte natürlich immer gerne wissen und sprechen und hören und so weiter, aber ich habe auch erlebt in der Praxis, dass die Leute kommen und sagen, Mensch, jetzt bin ich zwar hier, aber boah, es fällt mir wahnsinnig schwer, drüber zu sprechen und möchte auch erstmal nicht drüber sprechen. Ja, das ist ja auch erstmal das gute Recht von jedem zu sagen, ich möchte das erstmal mit mir selber ausmachen.
Das erleben Sie auch bei sich in der Arbeit.
Ja, genau. Dann kann man natürlich gemeinsam auch zu schauen, okay, was liegt dahinter und so ein bisschen auf Ursachensuche gemeinsam zu gehen. Aber im ersten Schritt würde ich sagen, ist erstmal, hat jeder das Recht, solche Dinge auch mit sich selber auszumachen.
Wie schaffen wir es dann aber als Gesellschaft, psychischer Gesundheit denselben Stellenwert zu geben wie körperlicher Gesundheit?
Ja, das ist ein wichtiges Thema. Ich glaube, das ist ein Thema, was uns alle umtreibt. Es klingt auch leichter, aber indem wir offen und wertschätzend darüber sprechen, indem wir Stigmatisierung abbauen, indem wir Menschen dazu ermutigen, frühzeitig Hilfe zu holen. Und das bedeutet, konkret eine Präventionskultur zu entwickeln. Also wie wir sie ja auch körperlich schon oft haben. Das heißt, sowas wie Stressmanagement, Achtsamkeit, das müssen normale Lebensfertigkeiten sein, die bestenfalls schon in der Schule gelernt werden und nicht nur Notfallmaßnahmen, die ich dann mache, wenn es in Anführungsstrichen schon zu spät ist. Beispielsweise Unternehmen, die so Mental Health Days vielleicht dafür nutzen können, um ja zu schauen, ein Achtsamkeitstraining beispielsweise zu machen. Genauso wie ich lerne, richtig am Schreibtisch zu sitzen, ist es auch wichtig zu lernen, wie kann ich achtsam mit mir beispielsweise umgehen. Strukturell brauchen wir schneller und mehr Therapieplätze. Das heißt, diese monatelangen Wartelisten, wir haben drüber gesprochen, das wären bei körperlichen Notfällen undenkbar. Also wenn ich mir ein Bein breche und dann muss ich erstmal ein halbes Jahr warten, bis mir jemand einen Gips macht, das
Bis dahin ist es schief zusammengewachsen.
Genau, bis dahin ist es schief zusammengewachsen. Das heißt, natürlich können digitale Lösungen da, wie beispielsweise die Therapieprogramme von Hello Better, da auf jeden Fall helfen, da als Notfallmaßnahme auch schnell zu wirken. Da muss sich strukturell auf jeden Fall was ändern. Und auch hier Bildung ist der Schlüssel. Also ich habe eben schon gesagt, bestenfalls auch schon in der Schule anzufangen, bestimmte Kompetenzen zu lernen. Und wenn Menschen verstehen, zum Beispiel Depressionen, das ist eine Krankheit wie Diabetes beispielsweise, dann verändert sich auch die Wahrnehmung. Und der Wandel beginnt, würde ich sagen, bei jedem von uns. Aber das sind definitiv Themen, mit denen wir uns auch als Gesellschaft und auch in der Politik beschäftigen müssen.
Ich danke Ihnen, Frau Düttmann. Es war sehr aufschlussreich.
Sehr gerne.
Mehr Episoden finden Sie auf kernigundgesund.de und auf allen guten Podcast-Plattformen. Wenn Ihnen Kernig und Gesund gefällt, lassen Sie gerne ein Abo da und empfehlen Sie uns weiter. In der nächsten Folge geht es hier bei uns um die Wechseljahre mit vielen wichtigen Tipps für diese Lebensphase. Bleiben Sie gut geschützt und bleiben Sie gesund. Tschüss.
Das war Kernig und Gesund, präsentiert von Apodiscounter.